Vater, ich danke dir für einen neuen Morgen. Papa, ich danke dir für das, was du in unserem Leben tust, für diese gewaltige Veränderung in unserem Herzen, in unserem Leben. Papa, danke, dass die Welt immer kleiner wird und du wirst immer größer. Papa, danke, dass unsere Angst immer kleiner wird. Wir haben gerade gesungen, wir sind nicht mehr länger Sklaven der Angst. Papa, Jesus, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt komplett überwunden. Herr, und auch wir sind Überwinder in Christus Jesus. Wir haben den Überwindergeist in uns. Wir haben den Auferstehungsgeist in uns. Der in mir lebt, ist stärker als der in dieser Welt ist. Vater, egal was der Teufel für eine Show macht, egal wie groß Las Vegas ist bei ihm, Vater, wir wissen, dass du in uns stärker bist und dass wir Macht haben über alle Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Und danke, dass wir vorwärts gehen, nicht rückwärts. Du bist der ewig treue Gott. Du bist treu, du bist treu, du bist der treue Gott. Und danke für deine Treue. Und danke, dass du uns immer treuer machst. Danke, dass unser Herz fest wird. Danke, dass wir nicht mehr von jedem Wind hin und her geworfen werden oder von jeder Lehre hin und her geworfen, sondern dass wir fest werden, fest in Christus. Dass unsere Wurzeln tief gehen in Christus Jesus. Denn du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Und du baust unseren Glauben und dafür danke ich dir. Danke, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst. Halleluja. Amen. Wenn du dich heute Morgen mal rumschaust, dann fällt dir was auf. Du bist nämlich in der Schatzkammer Gottes. Weißt du das? Ohne Scheiß jetzt. Du bist wirklich in der Schatzkammer Gottes. Ohne Flachs. Weißt du, wenn du Menschen fragst, was ist dein Wertvollstes? Manche sagen, meine Frau, meine Kinder. Manche, aber nicht alle. Manche sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Stimmt das? Meine Karriere, meine Ausbildung. Ich bin die tollste Sängerin, die tollste Schauspielerin, was auch immer sein kann. Aber wenn du Gott fragen würdest, Gott, was ist das Wertvollste, was du besitzt? Weißt du, was er dir zeigen würde? Ein Passbild von dir. Zwei nur. Guck mal, Gott hat alles. Gold und Silber gehören ihm, sagt er. Die Erde gehört ihm, ist der Schemel seiner Füße. Die ganzen Galaxien, Milliarden von Sternen, alles gehört ihm. Er hat Milliarden von Engeln. Er hat den schönsten Lobpreis, die schönsten Sänger. Er hat die schönsten und wunderbarsten Wesen um sich rum. Das war ihm nicht genug. Er wollte Familie. Und dann in seinem Herzen bist du entstanden. In seinem Herzen, lange bevor du geboren wurdest, bist du in Gottes Herzen entstanden. Er sah dich, er hat angefangen, dich zu lieben. Und dann, als du empfangen wurdest von deiner Mama, hat er dich bereitet in deinem Mutterleib, hat er dich zubereitet, hat dich gemacht. So wie du jetzt bist, ist Gott wie Gott dich will. Menschen lehnen dich vielleicht ab. Das System lehnt dich vielleicht ab. Vielleicht passt du nicht zu den Menschen rein. Vielleicht passt du nicht ins System rein. Aber du passt in Gottes System und bei ihm passt du wunderbar rein, denn er liebt dich durch und durch. Amen. Ich merke, dass auch ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufen muss, wie sehr Gott mich liebt. Denn alles in dieser Welt will mich davon abbringen, dass Gott mich liebt. Umstände, Finanzen, Situationen, Ängste, Sorgen, Nöte, manchmal Streit mit Menschen, manchmal Zukunftsgedanken, was wird denn alles? Kennt ihr das? Seid ihr voll im Spiel mit drin? Aber eins weiß ich, Gott ist treu und das ist mein Thema heute Morgen. Gott ist treu. Und das ist das Wunderbarste, was es gibt, dass Gott sich nicht verändern kann. Wir Menschen, wir haben heute so, morgen so. Heute bist du mein bester Freund und morgen sagst du was mich verletzt, dann bist du mein größter Feind. Gott ist nicht so. Gott ist eine Konstante, der bleibt immer gleich. Wisst ihr, als ich angefangen habe, vor Jahren zu verstehen, dass wenn Gott sich entschieden hat, mich zu lieben, und Ja gesagt hat zu dieser Entscheidung, gibt es nichts mehr im ganzen Universum, was diese Entscheidung rückgängig machen kann. Wisst ihr das? Wie viele Entscheidungen in deinem Leben, die du jemals getroffen hast oder noch treffen wirst, sind für die Ewigkeit? Wer von euch macht sich Gedanken für die Ewigkeit? Wahrscheinlich keiner. Wir leben jetzt, heute und hier, stimmt's? Wenn du ein Auto kaufst, denkst du nicht, das ist für die Ewigkeit. Du weißt, es hält 15, 20 Jahre, wenn es gut läuft, dann ist es vorbei. Dein Haus hebt auch nicht für die Ewigkeit. Aber Gott, ihr müsst verstehen, wenn er eine Entscheidung trifft, dann muss es, obwohl es in der Ewigkeit keine Zeit mehr gibt, aber in 100 Millionen Jahren, wenn du Gott fragst, stehst du da noch dazu? Da wird Gott nie sagen, ja, weißt du, Thomas, also damals, vor 100 Millionen Jahren, ich bin morgens aufgestanden, war gut drauf und habe ich gedacht, komm, ist okay. Aber jetzt so im Rückblick, nee. Versteht ihr? Gott wird nie so sein. Gott wird niemals seine Meinung über dich ändern. Und es gibt mir so einen Frieden in mein Herz. Das gibt mir so eine Gewissheit. Selbst wenn ich den größten Mist baue, Gott hat die Verantwortung übernommen. Ich trage seinen Namen. Ich trage seine DNA. Amen. Christus lebt in mir. Ich bin mit demselben Heiligen Geist wiedergeboren, wie Maria schwanger wurde. Ich bin nicht mit dem zweitbesten Geist wiedergeboren, sondern genau mit demselben Heiligen Geist, mit dem Maria schwanger wurde. Du bist ein Bruder von Christus. Und das müssen wir uns ganz oft ins Bewusstsein holen und sagen, ich bin total geliebt. Ich bin nicht ein bisschen geliebt, sondern ich bin 100% total geliebt von Gott. Gott hat sich entschieden, mich und dich zu lieben, als wir noch Feinde des Kreuzes waren. Was denkst du dann, was er denn jetzt mit dir macht? Oh, der Thomas in Heidelberg heute Morgen wieder. Oh, Jesus, der bereitet mir so viel Kopfweh und so viel Bauch. Glaubst du, dass Gott so geht? Nein. Er liebt dich und er sieht dich durch die Brille von Jesus. Wisst ihr, manchmal gehen wir durch Prozesse, wo auch manchmal etwas passiert, was unser Herz bricht. Ich glaube, dass der Petrus nach dem Verrat ein anderer war wie vor dem Verrat. Glaubt ihr das? Und manchmal sind wir so ein Großmaul wie Petrus. Petrus war ein Großmaul. Petrus hat oft geredet, bevor er nachgedacht hat. Manchmal gefällt es Gott. Und manchmal lag er richtig und Jesus sagte, Mensch, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 5 Minuten drauf sagt er einen totalen Bockmist und Jesus sagt, Satan, hinter mich. Also das sehen wir, manchmal ist jemand, der viel Eifer hat, aber nicht viel nachdenkt, manchmal freut einem das, weil es so aus dem Herzen rausknallt und man liegt richtig, aber manchmal kann man auch vollkommen daneben liegen. Und ich weiß noch, ich höre noch die Worte in meinem Geist, wo Petrus zu Jesus sagte, Herr, ich werde für dich sterben. Wisst ihr, welcher Petrus das war? Der fleischliche Petrus, der starke Fischer. Petrus war ein Fischer, der hatte ein paar Pratzen. Ich glaube, wenn du eine gekriegt hast, hast du gewusst, wo die 12 hängt. Das war ein Mann aus dem Leben. Das war einer aus dem Kiez. Versteht ihr? Der war selbstständig, der hatte mehrere Boote. Das war keiner. So ein kleiner, so pieps, pieps. Nee, Petrus war auch immer der Erste, der redet. Du siehst immer Petrus als Erster. Herr, bist du das, der da auf dem Wasser latscht? Komm, ruf mich zu dir, ich will auch mal auf dem Wasser laufen. Die anderen Jünger so. Aber Petrus war mutig. Aber manchmal lag Petrus vollkommen daneben. Das trifft für uns heute Morgen alle nicht zu. Wir sind überhaupt nicht wie Petrus. Doch, wir sind ganz genau wie Petrus. Und Jesus nimmt uns manchmal beim Wort, wenn wir den Mund arg voll nehmen. Herr, ich werde für dich sterben. Wie lange hat's gedauert? Ein paar wenige Stunden? Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Wisst ihr, und manchmal lässt Jesus das zu, damit etwas in unserem Herzen zerbricht. Falsche Kraft, falsche Motivation. Oder soll ich sagen, menschliche Kraft, menschliche Motivation. Ich glaube, dass Gott und der Heilige Geist und Jesus, die drei wollen, dass wir zu 100% abhängig werden von ihnen. Und da gehen wir manchmal durch Prozesse durch, wo wir merken, oh holla, da habe ich vielleicht zu viel geredet. In Römer 3, Vers 3, und werden uns ein paar Bibelstellen anschauen über die Treue Gottes, da heißt es, was nun, wenn einige untreu wurden, hebt ihre Untreue die Treue Gottes auf? Niemals. Auch wenn wir untreu werden, hebt es die Treue Gottes nicht auf. Versteht ihr? Ich bin so froh, dass solche Verse in der Bibel stehen. Gott verlangt keine, Amen. Gott verlangt keine perfekte Christen. Weißt du, Religion verlangt perfekte Christen. Gott nicht. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu starten, sondern er ist gekommen, um Brüder zu starten, Söhne für den Vater zu akquirieren. Amen. Was Bärbel vorhin gesagt hat. Wir rufen aber lieber Vater. Und auch hier siehst du bei Petrus seine Untreue hat die Gottestreue aufgehoben. Unmöglich. Es ist unmöglich. Amen. Selbst wenn wir Bockmist bauen, wenn wir wieder zurückfallen, vielleicht in alte Sünden, vielleicht ist der eine von uns, hat er schlimmere Dinge begangen, nachdem er bekehrt war, wie davor. Hat es Gottestreue aufgehoben? Niemals. Warum? Weil Gott kann sich nicht verstellen, er kann nicht über seinen Schatten springen. Ihr wisst, Gott hat keinen Schatten, ihr versteht mich schon richtig. Sondern es geht um das, was er sagen will. Dass Gott sich nicht verbiegen kann. Gott kann nicht untreu werden, weil er absolut treu ist. Gott kann nicht lieben, weil er total Liebe ist. Gott kann nicht nicht vergeben, weil er Vergebung ist. Amen. Wisst ihr, manchmal beten wir Christen und sagen, oh Gott, vergib mir. Ich war jahrelang so. Herr, vergib mir doch, vergib mir doch. Das waren die dümmsten Gebete, die ich habe machen können, weil er hat mir schon lange vergeben. Ich habe nicht verstanden, dass ich um etwas bitte, was er mir schon lange gegeben hat. Amen. Stell dir vor, du musst heute Nachmittag, wohin, hast kein Auto und sagst, Thomas, kriege ich dein Auto für eine halbe Stunde? Ich sage, hier ist mein Schlüssel, komm nachher wieder. Jetzt sitzt du im Auto und fängst an zu beten. Oh Thomas, gib mir doch deinen Schlüssel für dein Auto. Jeder, wo das sehen wird, wird sagen, sag mal, bist du dumm oder was? Du hast doch schon, du sitzt doch schon drin. Wisst ihr, wenn wir um Vergebung bitten, wir haben sie schon. Weißt du, was das mit dir macht? Macht dich frei. Es macht dich frei von diesem religiösen Druck, der dir immer sagt, du bist nicht gut genug. Gott ist absolut treu, selbst wenn du den größten Mist baust. Selbst wenn in den Stunden, wo ich richtig bockig und zornig mit Gott war, hat er seine Treue nicht aufgehoben. Ich sage nicht, dass ihm das gefällt. Aber als ich mich bekehrt habe, hat er gewusst, was er bekommt. Bei dir auch. Ist das wahr? Wir denken manchmal, oh, jetzt stellt Gott fest, wie ich wirklich bin. Jetzt hat er meinen Charakter entdeckt. Jetzt hat er gemerkt, dass ich das eine oder andere gar nicht mag. Dass ich, wenn ich Ja sage, eigentlich Nein mein und wenn ich Nein sage, eigentlich Ja mein. Weißt du, Gott wird niemals überrascht von dir und von mir, sondern er weiß genau, wer wir sind und wie wir sind. Und wenn du dann verstehst, er liebt dich immer noch, dann fängst du an, in eine Tiefe hineinzukommen, wo du merkst, boah, der liebt mich immer noch. Liebe bedeutet bedingungslos. Liebe ist bedingungslos. Liebe stellt keine Bedingungen. Wenn ich zu Bärbe sage, Schatz, du bist meine Frau, ich liebe dich, aber du musst, dann liebe ich dich. Das ist keine Liebe, das ist Manipulation. Ich muss sie lieben, so wie sie ist, mit all ihren Fehlern und umgekehrt genauso. Und Gott liebt dich mit all deinen Fehlern. Amen. Gott ist absolut treu. Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich das verstehe, je mehr ich da hineinkomme, und ich weiß nicht, ob jemals der Tag kommt, wo ich sage, jetzt habe ich es verstanden, da merke ich, wow, Gott ist so gut. Ich tue manchmal selber Programme machen, in meinem Herzen, wo ich sage, ja, Herr, ich habe es schon wieder gemacht. Oh, wenn du nicht mehr böse bist, dann mache ich das und das. Gott weiß genau, ich mache das und das nicht. Das und das ist schon wieder Druck. Und es ist immer weg vom Kreuz, versteht ihr? Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und das ist der zentrale Kern des Christseins. Jesus hat es vollbracht, versteht ihr? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Wir müssen ausgehen von dem Vollbrachtsein. Religion sagt dir, noch gar nichts ist vollbracht. Jesus plus, du musst auch noch. Du musst noch, du musst beten, du musst fasten, du musst Bibel lesen. Ich muss gar nichts. Wenn ich heute einen Tag habe, wo ich nicht Bibel lese, nicht faste und nicht bete, liebt mich Gott dann weniger? Nein, mir geht's vielleicht nicht so gut, wie wenn ich faste, bete oder Bibel lese oder was auch immer. Mir geht's mit Sicherheit besser. Wenn ich einen Tag lang mit meiner Frau nichts rede, dann liebt die mich deswegen nicht weniger. Dieser Tag ist irgendwo verloren und schade für unsere Beziehung, richtig? Aber sie liebt mich deswegen nicht weniger oder kommt dann abends und sagt, so, das war's, ich lass mich scheiden. So den ganzen Tag mit mir nichts geredet. So geht's nicht, Freund. Wisst ihr, aber wir denken manchmal, dass Gott so wäre. Sind wir ganz ehrlich? Wenn wir gerade wieder Bockmist gemacht haben, denken wir, oh, jetzt, Aber so ist Gott nicht. Wisst ihr, das ist alles religiöse Kruste. Und das führt dich alles in einen Druck hinein. Und Gott wird nie Druck ausüben. Liebe funktioniert nur freiwillig. Sobald ein Gramm Druck dabei ist, ist es schon wieder keine Liebe mehr. Schon wieder sind wir in der Manipulation. Wenn Gott alle Menschen zwingen würde, ihn zu lieben, und das könnte er, wäre das keine echte Liebe, sondern Manipulation. Der kann jetzt erscheinen und sagen, hör zu, ich bin Gott, ihr seht mich, wie mächtig ich bin. So, entweder ihr liebt mich jetzt alle, oder ich mache heute Abend eine neue Sintflut. Die Leute würden alle kreischen vor Angst. Ja, wir müssen den jetzt lieben. Der hat gesagt, wenn er, ist das Liebe? Das hat mit Liebe nichts zu tun. Und je länger ich mit dem Herrn gehe, desto mehr wird mir bewusst, wo Gott mich hinführen will, dass ich die Menschen liebe. Wisst ihr, ich bin nicht in der Lage, mich selbst zu lieben. Da gibt es noch so kleine Zipperlein und ein paar Mitesserchen und ein paar Fältchen und keine Ahnung, was da. Ein Bart habe ich und graue Haare und ein paar Kilos zu viel. Und mir fällt vieles ein, was mir an mir nicht gefällt. Und dann fällt mir noch mehr ein, was mir an dir nicht gefällt. Weil das ist der Prozess. Wenn ich mit mir unzufrieden bin, bin ich mit denen unzufrieden, die ich treffe. Richtig? Und dann letztendlich bin ich mit wem unzufrieden, weil da ist er für alles verantwortlich? Mit Gott. Menschen, die mit sich selber im Reinen sind, sind die angenehmsten Menschen, die du treffen kannst. Die beten, die lieben, die sind einfach cool drauf. Und die haben mit dir auch kein Problem. Schon mal festgestellt? Jemand, der mit sich selber im Reinen ist, ist mit anderen im Reinen und ist mit Gott im Reinen. Denen kannst du dein Problem sagen und sagen die, komm, das ist doch alles halb so wild. Habe ich auch schon mal erlebt. Davon stirbt man nicht. Gott ist stärker und das schaffst du. Aber Leute, die mit sich unzufrieden sind, die werden dir immer sagen, ja, ist ja kein Wunder. Das habe ich mir schon lange gedacht bei dir, dass das nicht funktioniert. Das ist nur die Bestätigung jetzt. Hat der Herr mir schon lange gezeigt. Das ist dummes Zeugs. Der Herr wird dir niemals, merkt ihr diesen Satz, und ich werde nicht müde darüber zu sprechen, weil es auch gerade aktuell ist. Gott wird dir niemals die Fehler eines anderen zeigen. Nie, niemals. Du siehst Fehler bei den anderen. Du siehst, dass ich ein paar Kilos zu viel habe. Aber Gott hat mir noch nie gesagt, los, nimm ab, du bist zu fett für mich. Hat Gott mir noch nie gesagt. Ist das wahr? Und ich nehme mich, damit keiner von euch sich angegriffen fühlt. Okay? Egal, welchen Fehler du hast. Und glaub mir, ich sage dir jetzt noch ein Geheimnis, merkt ihr das? Die Sünden, die man nicht sieht, sind schlimmer wie die, was man sieht. Ob ich trinke, ob ich rauche, ob ich noch kiffe, ob ich dick bin, ob ich verfaulte Zähne im Mund habe, ob ich eine Glatze habe. Das ist Peanuts im Verhältnis zu den Dingen, die man nicht sieht. Was du im Internet treibst, was du in der Firma treibst, was du vom Finanzamt und endlos. Amen. Gott sieht ins Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und dann wirst du beurteilt. Vor zwei Sonntagen habe ich euch gesagt, wir müssen alle Dinge beurteilen. Die Bibel fordert uns auf, alles zu beurteilen. Wirklich alles. Aber es nicht zu verurteilen. Und das ist ein Riesenunterschied. Du kannst mich sehen und sagen, ja, ich sehe, ich beurteile den Thomas, ein paar Kilos zu viel. So. Aber du darfst mich nicht verurteilen. Du darfst mich weder richten noch verurteilen, noch mit anderen drüber reden und sagen, stell dir mal vor. Ist das wahr? Wisst ihr, das ist manchmal so eine feine Linie, die wirklich schwer auseinanderzuhalten ist. Es ist eine hohe Kunst, das zu lernen, zwischen dem Beurteilen und dem Verurteilen. Amen. Aber wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Schon mal irgendwo freche Kinder gesehen, im Restaurant, schmeißen das Glas um, Fanta runter, wups, schmeißen die Pommes rum, sind verschmiert von oben bis unten, kreischen dauernd und du sitzt so dabei und denkst, alter Falter, ey, wenn das meine wären. Oh. Oh, ich hab so ein paar tolle Ideen. Ein paar Jahre drauf haben Bärbel und ich selber Kinder gekriegt. Wir sitzen im Restaurant, das Fanta, wupp, die Pommes, wupp. Und ich werde immer roter, meine Ohren glühen. Und ich dachte, wenn jetzt ein paar da sind, so wie ich früher. Kennt ihr das? Ja. Gott ist so nicht. So ist Gott nicht. Gott liebt dich total, wie du bist. Und er wird nicht aufhören, an deinem Herzen zu arbeiten. Amen. Er ist treu und er steht zu dem, was er sagt. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Punkt. Da kommt erstmal lange gar nichts. Amen. Ich bin überzeugt, dass wenn du ein Kind hast und es ist jetzt 20 und geht auf die schiefe Bahn und wird kriminell und wird sogar ein Mörder, ich bin überzeugt, dass du selbst ins Gefängnis fährst 20 Jahre lang und das Kind besuchst. Warum? Weil du es immer noch liebst. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, damit sprach er zu Leuten, die noch nicht wiedergeboren waren, du bist nicht böse, dass ihr es richtig versteht. Ihr, die ihr böse seid, wenn ihr schon eure Kinder liebt und ihnen Gutes gebt, wie viel mal mehr? Der Vater im Himmel. Amen. Wie viel mal mehr der Vater im Himmel? Der Vater meint es immer gut mit dir. Immer. Immer. Es gibt keine andere Grundeinstellung von ihm. Hä? Ist das wahr? 1. Korinther 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Wer von euch hat eine Berufung? Streck dir mal. Wenn du wiedergeboren bist, hast du eine Berufung. Du sollst das Evangelium predigen, überall, den Leuten von Jesus erzählen. erzählen, was in deinem Leben gemacht hat. Das größte Zeugnis, was du hast, ist das, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Da kann keiner widersprechen. Amen. Das ist das größte Zeugnis. Und Gott, der dich berufen hat, ist treu. Hier heißt es, er ist treu in deiner Berufung. Du bist ja nicht nur Sohn, du repräsentierst deine Familie immer. Ist das wahr? Ich muss nicht irgendwo sein und dann mich vorstellen und sagen, guten Tag, ich bin der Sohn vom Herrn Bauer. Ich bin meinem Vater sein Sohn. Das wissen die Leute automatisch. Und je nachdem, wie ich mich verhalte, sagen sie, oh, die Bauers. Muss man aufpassen. Oder sagen, boah, ist der lieb und nett. Oder was auch immer. Ob du jetzt Zeugnis geben willst oder nicht, du tust es automatisch. Ist das wahr? Das ist so. Und auch ob du jetzt Christ bist, bewusst Christ bist oder nicht bewusst Christ bist, die Leute irgendwie kriegen sie es immer raus, dass du gläubig bist. Und dann beurteilen sie dich, so wie du reagierst. Du repräsentierst deinen Papa im Himmel. Und das ist nicht immer so gut. Ist nicht immer so heilig und so sauber und so liebevoll, wie es vielleicht sein sollte, stimmt's? Aber Gott ändert sich nicht. Er ist treu. Er hat sich entschieden, mit dir treu in deiner Berufung zu sein, in der Gemeinschaft des Sohnes. Siehst du das? Der Korintherbrief sagt, ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht den Herrn nennen. Und da ist der Schlüssel drin. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Jesus in unserem Bewusstsein, was wir sprechen. Hast du dich schon mal selber verdammt? Keiner von euch, ich weiß. Nein, du bist dein größter Richter in deinem Leben. Du sprichst dich frei oder du verurteilst dich. Brauchst keinen Richter in der Welt mehr. Brauchst keine Mama oder keinen Ehepartner oder keinen Kumpel, der dich richtet. Du bist dein größter Richter und ein Richter kann auch freisprechen. Ein Richter tut nicht nur richten, er tut auch freisprechen. Amen. Und so wie du über dich denkst, so wie du ein Bild vom Vater im Himmel hast, so wirst du über dich denken und über dich sprechen. Das sieht man nämlich, ob du schnell wieder in der Vergebung drin bist, sagst, ja, ich habe es gemacht, aber ich stülle den Staub von mir. Danke, Papa, du hast mir vergeben. Es geht weiter. Oder ob du 3 Wochen lang im Loch hockst und dich verachtest und dich verdammst und denkst, ich bin der größte Idiot der Welt, keiner kapiert's oder jeder kapiert's, nur ich nicht, so rum. Stimmt es? Ich habe ja schon Leute gehabt, die waren 3, 4 Jahre in dieser Gemeinde. Hab immer gepredigt, wer du bist in Christus. Stimmt es? Habe ich was anderes gepredigt? Ich habe immer gepredigt, wer du bist in Christus. Und dann kommen die nach 3, 4 Jahren zu mir und erzähle mal wieder Kindergartensachen. Ich wollte eigentlich mit denen Abi machen und musste zurück in den Kindergarten. Er hat mein Förmchen umgeworfen. Und ich denke so, oh. Weißt du, es nützt nichts, das will ich damit sagen. Es nützt nichts, wenn ich es glaube und du nicht. Mein Glaube nützt dir nichts. Du musst selber glauben. Du musst glauben, dass Gott treu ist in deinem Leben, dass er für dich ist, dass der Preis bezahlt ist, ein für allemal. Du musst es glauben. Amen. Aber du hörst das Wort und es macht was mit dir. Ich hoffe es zumindest. Halleluja, du musst nicht mehr bitten um die Gemeinschaft. Du bist nie wieder alleine, weißt du das? Er hat dich dazu berufen. Manchmal, wenn der Druck für mich ganz groß ist und ich denke, boah, was soll ich denn jetzt predigen? Gefällt es den Leuten noch, was ich predige? Spricht Jesus immer dasselbe zu mir. Haben die Leute dich berufen oder ich? Predige das, was mir gefällt, was ich dir sage, ob es denen gefällt oder nicht. Dann bin ich wieder entspannt. Amen. Weil das ist das Richtige. Weil wenn du den Heiligen Geist fragst, stimmt das, was der Thomas gesagt hat? Ja oder nein? Es geht ja nicht um mich, sondern um die Botschaft. Versteht ihr? Da wirst du schnell merken. Ich hatte mal vor Jahren mit jemandem eine Diskussion. Und da sagt der Mann zu mir, und ich bin so dankbar für diese Erkenntnis, für diese Weisheit, sagt er zu mir, frag mal, was Jesus über die Person denkt. Frag Jesus, frag so lange, bis du Antwort kriegst, was Jesus über den denkt. Da wirst du aber ganz schnell ganz leise. Aber ganz schnell. Das kann dein allergrößter Feind sein. Und du wirst Jesus fragen, was er für ihn denkt. Was er über ihn denkt. Glaubst du das? Du hättest fragen können über Adolf Hitler, über Stalin, über die ganzen Massenmörder, über die ganzen Verbrecher dieser Welt. Frag, was Jesus über sie denkt. Er liebt sie. Wenn Hitler der einzigste Mensch gewesen wäre, wäre Jesus für ihn ans Kreuz. Wir verstehen das nicht. Wir wollen das nicht mal verstehen. Wir wollen das nicht mal wahrhaben. Ich sehe es manchmal in den Gesichtern, wenn ich von Adolf Hitler spreche. Da. Adolf Hitler. Jesus ist so anders wie wir. Ich sage es euch immer wieder mit Judas. Judas liebte das Geld mehr als Jesus. Hat Jesus einen Hehl draus gemacht? Nein. Jesus ging sogar so weit und hat, ich habe es euch schon so oft gesagt, und hat dem Judas die Kasse anvertraut. Das würden wir nie tun. Wir wären ein Brüderer. Thomas, pass auf. Der ist geldgierig. Wir haben es genau gesehen. Der trägt nur Markenklamotten. Bevor der einen Euro ins Opfer tut, kauft er sich neue Nike-Schuhe. Wir wissen genau, wie der tickt. So wären wir drauf, stimmt's? Jesus gibt Judas die Kasse 3 Jahre lang. Und als ein Jahreslohn an Öl über Jesus ausgegossen wird, wer redet da wieder? Wir hätten das Geld den Armen geben können. Der wollte gar nichts den Armen geben. Er wollte nur zählen, die Scheinchen und die Münzchen. Das war sein Ding. Amen. Und bis zum Abendmahl war die Türe für ihn auf, umzukehren und Buße zu tun. Jesus nahm ihn sogar mit ins Abendmahl. Würdest du mit so einem Abendmahl feiern wollen? Das Abendmahl ist das Zeichen für die Gemeinschaft, für die Verbindung mit Jesus. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, habt ihr keinen Anteil an mir. Da gingen ja viele weg, das wisst ihr, bis auf die 12. Und auch die fragt, ihr wollt ihr auch noch gehen? Und wieder war es Petrus, der antwortet. Immer Petrus. Petrus ist der Hammer, oder? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Manchmal bin ich auch, oder ich bin schon oft in meinem Leben an dem Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ich höre auf, ich schmeiß alles hin, ich kann nicht mehr. Und da kam immer diese Frage in meinen Kopf, wohin soll ich hingehen? Wo ist es denn besser als bei Jesus? Was ist denn gesegneter als bei Jesus? Was ist denn für ein weltlicher Job oder Reichtum? Was ist denn da? Habe ich denn da mehr davon, als bei Jesus zu sein? Jesus lässt diese Dinge zu, damit unserem Herz ein Prozess beginnt. Ein Prozess, der uns frei macht. Nicht knechtet, frei macht. Amen. Und Judas war an diesem Abendmahl und dann heißt es, und der Satan siebte die Herzen und erfuhr in das Herz von Judas, weil er das Geld mehr liebt als den Herrn. Und wir wissen, dann ist er gegangen. Er ist gegangen. Und wie die Geschichte ausgeht, wissen wir. Wisst ihr, dass das, was eigentlich Petrus getan hat, den Herrn 3-mal zu verraten, schlimmer ist, als das, was Judas getan hat? Warum wurde Petrus vergeben? Weil er umkehrte, genau. Weil er weinte. Und wisst ihr, Petrus, hab bestimmt gedacht, wenn der Herr weg ist, dann bin ich der Checker Nummer 1. Ich könnte mir vorstellen, dass der so ein kleiner Arnold war. Versteht ihr? So körperlich größer wie die anderen. Und Petrus hat gedacht, wenn der Herr weg ist, dann übernehme ich den Laden hier. Und Jesus wusste das. Glaubt ihr das? So, und dann hat er den Herrn 3-mal verraten. Wo war Petrus? Er weinte und weinte und weinte und weinte. Er war zerbrochen. Und die Bibel sagt, der Herr ist bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Wir wollen nicht, dass unser Herz zerschlagen wird, aber da ist Jesus. Und dann, als Jesus auferstanden ist, hat er Petrus interessante Dinge gesagt. Hey, Alter, komm mal her, du. Du bist der Arschloch, hast mich verraten. 3-mal, ich weiß, komm. Ich gebe dir einen in die Fresse, kommst du. Ich mach dich platt, Alter. Noch einmal verratst du mich, ich mach dich fertig. Hat es Jesus gemacht? Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? Wenn du dich dereinst bekehrt hast, stärke die Brüder. Ich glaube, das Letzte, was Petrus tun wollte, war nochmal vor die Brüder treten. Glaubt ihr das? Er hat vollkommen sein Gesicht verloren. Er, der starke, große Petrus, hat den Herrn 3-mal verleugnet. Menschlich gesehen würden wir sagen, hey, Alter, deine Zehnerkarte ist voll, verpiss dich. Von dir nehmen wir nichts mehr an. Vorher groß labern und jetzt Vollversager. Hau ab. Aber so war Jesus nicht. Er sagte, wenn du dich bekehrst, was bedeutet das für Petrus? Er musste umkehren zum Herrn. Und wer ihn 3-mal verleugnet hat, hat Jesus ihn 3-mal gefragt, liebst du mich? Es war nicht zufällig 3-mal, sondern mit diesen 3-mal, Herr, ich liebe dich, du weißt es, ist Heilung in Petrus sein Herz hinein. Petrus predigte sich selber, ja, ich liebe den Herrn. Er predigte sich selber, sagte 3-mal, Herr, ich liebe dich. Er gab sich selber die Antwort. Und die Verdammnis geht, wenn Liebe kommt. Versteht ihr den Prozess? Liebe kam in sein Herz zurück von Jesus selber Und Jesus tat dies vor den Brüdern, damit sie das hören und sehen. Weil wenn Jesus ihn nicht verdammt, wer kann ihn dann verdammen? Keiner. Und es war auch für die anderen Jünger mit Sicherheit kein leichter menschlicher Prozess, Petrus wieder anzunehmen. Petrus war so enttäuscht von sich selber, dass wo er gehört hat, dass das Grab leer ist, wollte er gar nicht hin. Er dachte, oh, ich bin zu dumm für das Ganze. Ich habe vollkommen versagt. Schon mal an dem Punkt gewesen, wo du für dich selber entdeckt hast, ich habe vollkommen versagt. Ich habe es versaut. Und da kommt der Verkläger der Brüder, das war's. Und solche Stimmen und so Zeug. Da musst du dir bewusst machen, Gott ist für dich. Auch wenn wir untreu werden, was ist er? Er bleibt treu. Er bleibt treu. Und gibt's was Schlimmeres, als den Herrn zu verraten? Wir haben in unserem Herzen schon öfters den Herrn verraten. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ganz ehrlich sind. Wir gedacht haben, boah, Schnauze voll, ich mag nicht mehr, boah, nee, boah. Oder uns Dinge aufregen. Weißt du, was auch Verrat ist? Ich finde es ja so lustig in der Christenheit. Wir freuen uns, wenn wir uns untereinander hier lieben können. Und unsere Liebe ist so auf so einer Skala 1 bis 100. So bei 30, 35 gehen wir nach Hause Sonntag und sagen, oh, ich konnte die Schwester 35% lieben machen. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf meine Demut. Und wir fühlen uns gut und manchmal ist es ein guter Start, aber ist noch nicht das Ziel. Und Jesus ist der Typ, der so krass ist, der immer alles toppt. Muss die Bibel lesen, Jesus ist der krasseste Typ, den es gibt. Da kommt der reiche Jüngling und er sagt doch eiskalt zu Jesus, ich halte das ganze Gesetz. Hätte er das getan, müsste Jesus nicht ans Kreuz gehen. Hätte Jesus sagen können, gut, dann kann ich zurück in den Himmel, dann wirst du ans Kreuz gehen. Weil dann hat er ja noch nie gesündigt, wenn er das ganze Gesetz hält. Versteht ihr? Und dann sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, gib's den Armen. Der hat gedacht, er sagt jetzt, oh, toll gemacht. Der Rabbi spricht ihn heilig. Dann hat er gesagt, ne, eines fehlt dir noch. Oh, und es wäre ein Orden, eine Auszeichnung, ein Diplom. Und Jesus sagt, verkauf alles, gib's den Armen. Und dann, was lesen wir dann? Er ging traurig weg. Das ist interessant. Und jetzt mit dem Thema Liebe und Vergebung geht Jesus wieder einen Schritt weiter und toppt das Ganze nochmal. Er sagt, liebet eure Feinde. Oh. Alter, Jesus, du kennst mein Leben nicht. Hast du schon mal meine... Das darf ich nicht mehr sagen, ich kriege Ärger mit meiner Frau. Nicht meine Schwiegermutter, eure. Ich habe gestern Diskussion mit meiner Frau gehabt. Wenn ich noch einmal in der Predigt sagst, die denken alle, du hast schlechte Schwiegereltern. Nein, ich habe gute. Das ist einfach nur ein Beispiel, Leute. Und jetzt soll ich meine Feinde lieben? Ja, geht's noch? Hast du sie noch alle? So wird man natürlich nie reden, würde ich sagen. Meister, wollen würde ich ja gerne wollen, aber ja, wir reden mit Jesus so, manchmal so heilig, so, ist das überhaupt nicht heilig. Wir sitzen eine Maske auf, damit er nicht unsere Zähne knirschen sieht. Die heilige Maske. Liebe mal deine Feinde. Überleg dir das mal. Du musst dich mal entscheiden, deine Feinde zu lieben. Boah, das ist eine Herausforderung. Da weißt du aber sofort, wo du stehst. Wenn das jetzt unmöglich wäre, wäre Jesus der größte Lügner oder der größte Betrüger. Aber es ist möglich. Leute, ich bin da auch noch nicht, ganz ehrlich. Aber ich weiß, es ist die Wahrheit. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich drauf fokussiere, die Feinde zu lieben, komme ich keinen Millimeter weiter. Ich muss komplett weg von den Feinden und muss komplett zu Jesus. Und ich muss mich von Jesus lieben lassen und ihn lieben. Und in der Beziehung, in der ich mit Jesus stehe, ihr wisst ja, das Kreuz verbindet die Horizontale, das Irdische mit dem Vertikalen, dem Göttlichen. Und genau in der Mitte hing Jesus, da war sein Herz. Amen, Jesus ist nicht so am Kreuz gestorben, nee, du kommst schon nicht rein, sondern so. Amen, er sagt, ich klopf an und wer aufmacht, da gehe ich rein. Jesus verbindet es. Und je mehr ich Jesus liebe und er mich lieben darf, das entscheide ich, wie sehr er mich lieben darf. Amen. Desto mehr merke ich, wow, dieser ganze Groll und die Ablehnung und den Schmerz und auch das Nichtwollen geht weg. und ich werde frei. Und wenn ich frei bin, kann ich meine Feinde lieben. Amen. Ihr merkt schon, das ist schon ein Universitätsniveau, das ist nicht Grundschule. Und jeder entscheidet, wo er bleibt. Ob er sagt, Volksschule, Grundschule war super für mich. War bis zur dritten Klasse, ich hab's drauf. Und es gibt andere, die sagen, ich habe Hunger nach mehr, ich will mehr wissen, ich will mehr verstehen, ich will mehr lernen. Der Epheserbrief sagt, was die Länge, die Breite, die Höhe, dreidimensional, kann man nachrechnen. Und was die Tiefe ist, die Tiefe kannst du nicht rechnen. Wenn ich sage, Bärbel liebt mich 10 Meter hoch und 5 Meter breit, sagt jeder, ist aber nicht arg. Wenn ich aber sage, sie liebt mich so 5 Kilometer tief, ja, kann man ja nicht messen, selbst wenn ich 5 Kilometer sage. Wenn ich sage, meine Frau liebt mich total tief, ja, wie tief, ja, kann man nicht messen. Wie tief liebt dich Gott? So tief, dass er von den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen ist, nämlich in die Hölle. Und hat in der Hölle deinen Platz eingenommen, der eigentlich dir gebührt und mir, damit du den Himmel, den Platz im Himmel bekommst, den er freigemacht hat für dich. Amen. Er hat seine Gerechtigkeit aufgegeben und hat deine Sünde angezogen, damit du der Gerechtigkeit würdest, die ihm gehörte. Dass der Vater dich annehmen kann. Amen. Einer muss bezahlen, Leute. Gott kann nicht das Krumme gerade sein lassen. Mach dir das bewusst, dass Jesus den Preis am Kreuz für dich bezahlt hat. Du musst nichts mehr bezahlen. Religion sagt dir, ja, betest noch 10 Vaterunser oder keine Ahnung, was da alles so gibt. Ja? Brauchst du alles nicht mehr. Wenn du verstanden hast, wer du bist in Christus, dann bist du total frei. Amen. Und trotzdem haben wir Kämpfe. Wir sind in Kämpfe drin. Wir sind in Veränderungsprozesse. Wir sind jetzt nicht auf der heiligen Insel der Glückseligkeit. Wir leben noch in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, die von Gott nichts wissen will. In einer Welt, die voller fleischlicher Sünden sind. Die das sogar lieben, Gott zu lästern. Wir sind da mittendrin. Aber wenn du weißt, wer du bist, macht es nichts. Es prallt an dir ab. Es prallt an dir ab. Wenn du weißt, wer du bist, wenn einer kommt und sagt, du bist ein Versager, du bist ein Loser. Wenn du weißt, dass du weder ein Versager bist, noch ein Loser, was macht das mit dir? Nichts. Aber wenn dein Herz offen ist für solche Kritik, weil du selber glaubst, du bist ein Versager und ein Loser, dann fällt es in dein Herz. Und dann tut's weh. Erst dann tut's weh, wenn du selber glaubst. Stimmt das? Wenn ich zu Nico sage, Nico, du bist ein Vollidiot. Und Nico denkt von sich, ich bin ein Vollidiot, geht er heute Nachmittag raus und ist zu Tode betrübt. Der Pastor hat zu mir gesagt, ich bin ein Vollidiot. Wenn aber Nico weiß, ich bin kein Vollidiot, gell Nico? High five, baby. Dann sagt er sich, der Pastor war heute nicht gut drauf. Er hat zu mir gesagt, ich bin ein Vollidiot, aber das bin ich nicht. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Amen. Merkt ihr, wie das abprallt? Und das ist, was die Bibel nennt, dass wir mündig werden. Dass wir, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Zwischen ihm und einem Diener. Ich bin kein Diener mehr im Haus Gottes, ich bin Sohn. Versteht ihr? Aber solange du noch schlecht von dir denkst, hast du immer dieses Dienstdenken. Oh, ich muss jetzt nochmal beten, ich muss nochmal, irgendwie, ich muss Gott wieder gnädig stimmen. Das kannst du gar nicht. Denn er ist schon vollkommen in die Gnade hineingebracht in Christus Jesus. Amen. 1. Korinther 10, Vers 13. Halleluja. 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist, was? Treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, damit ihr es tragen könnt. Weißt du, was dieser Prozess mit dir macht? Es ist ein Prozess, wo du überwinden lernst. Vor ein paar Sonntagen habe ich euch gezeigt, was der Unterschied zwischen Versuchung ist und Anfechtung. Korrekt? Das habt ihr verstanden. Okay, wenn die Versuchung kommt, macht Gott einen Ausweg, damit du nicht von der Versuchung überwunden wirst, sondern damit du die Versuchung überwindest. Das ist ein Trainingsprozess. Versteht ihr? Früher habe ich gedacht, Gott macht es, um mich zu ärgern. Da kannte ich ihn noch nicht so gut. Heute weiß ich, wenn solche Dinge sind, dann macht er das, damit ich überwinde. Damit ich ein Überwinder werde und merke, ich herrsche im Leben an Christi Stadt. Das kann ich ja nur merken, wenn ich vor Herausforderungen stehe. Ohne Kampf kein Sieg. So ist es nun mal. Und ich wünsche mir auch manchmal, wo ich immer denke, oh, ich wäre so gerne kampffrei. Aber dann habe ich auch keine Siege. Dann merke ich nicht, dass ich verändert werde oder Veränderung brauche. Gott ist treu. In diesem Versuchungsprozess ist Gott treu. Wir denken manchmal, wenn wir mittendrin sind, oh je, Gott hat mich verlassen. Der weiß nicht mehr, wo ich wohne. Aber Gott ist treu. Selbst da. Wir würden sagen, oh, nee, Bruder. Nee. Da will ich nicht mit hin. Aber Gott ist dabei, weil er dich nicht alleine lässt. Er kann dich gar nicht alleine lassen. Amen. Selbst wenn wir in die falsche Richtung laufen, ist Gott immer noch bei uns. Und er lässt dich nicht versuchen über deine Kraft, sondern er weiß genau, wie viel du gerade erträgst. Und ich weiß nicht, ich war schon öfters in meinem Leben, wo ich zu Gott gesagt habe, das war jetzt too much. Das war jetzt mehr als das, was ich tragen kann. Und ich habe dreimal gehört, wie Gott zu mir sagt, Entschuldigung, Thomas, dass du da durch musst. Hast du schon mal erlebt, dass Gott sich bei dir entschuldigt? Für manche hört sich das jetzt vielleicht an wie Blasphemie. Bei mir war es dreimal, wo ich durch so schlimme Prozesse durch bin. Wo ich gedacht habe, das war's, das ist, ich will nicht mehr. Ja? Und dann merkst du irgendwann, je trainierter du bist, davon stirbt man nicht. Sondern das Leben geht immer weiter. Und du merkst so, du hast überwunden, obwohl du rückblickend sagst, ich mache das braune Häufchen auf die Situation, ich will das nicht mehr. Ja? Wenn wir ganz ehrlich sind, sag Gott, wenn noch einmal so eine Situation kommt. Und dann kommt wieder so eine Situation. Und ich habe manchmal in meinem Leben nicht verstanden, warum diese Situationen in meinem Leben sind. Aber ich merke heute, ich bin heute in einer Zeit drin, wo ich ganz viel Frucht merke. Ich kann sagen, ich bin heute ein Bauer, der seine Felder saftig im Grün und vollgewachsen mit Weizen, mit Mais. Ich sehe ganz viel Frucht in meinem Leben. Ich merke, dass viele Dinge mich überhaupt nicht mehr tangieren, mich überhaupt nicht mehr aus der Reserve kitzeln. Ich lache darüber, weil ich weiß, Teufel hat nichts mehr Neues. Er erzählt immer dieselben Lügengeschichten. Und irgendwann, wenn du sie oft genug gehört hast, weißt du, yo, komm, steck ein, lass stecken. Ich gebe da 20 Cent, erzählst der Pago, die hört dazu. Versteht ihr? Aber du, wenn du nicht durch diese Prozesse gehst, wie willst du es lernen? Manchmal müssen wir da durch. Und Gott ist treu, das will ich euch heute Morgen. Irgendwann machen wir ein christliches Tattoo-Studio, gell, Kai? Da kriegt ihr lauter Bibelverse auf den Arm tätowiert und ins Gesicht und so. Zum Beispiel hier auf der Stirne in Spiegelschrift wäre, ich bin geliebt. Das wäre ganz, ganz toll. Wenn du morgens aufstehst, schon wieder die Hackfresse. Was steht da? Ich bin geliebt. Okay. Wäre manchmal ganz nützlich, gell? Halleluja, er macht es so, dass du es tragen kannst. 1. Thessalonicher 5, 24. Und da heißt es, treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Gott wird es tun. Gott ist treu, der dich ruft. Amen. Gott ist treu, der dich ruft. Mit anderen Worten, du bist nie alleine. Schon mal Situationen gehabt in deinem Leben, wo du gedacht hast, oh, ich bin so allein. Allein. Und das ist so wie so ein Ohrwurm. Allein. Mir ging es öfters in meinem Leben wie Elia. Herr, ich bin der Einzige, der übrig ist. Und Gott hat das Komma verschoben. Es waren nicht nur 7000, das Komma war noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar mehr. Aber manchmal gehen wir auch durch solche Zeiten durch. Und auch da merken wir, wenn wir nur eine Spur im Sand sehen, wo wir sagen, Gott, guck mal, ganz alleine musste ich durch den Sumpf. Und dann siehst du, wie Jesus dich getragen hat und Jesus ist dadurch. Amen. Dieses berühmte Poster, was da gibt. Ja, das ist wirklich die Wahrheit, wo Jesus uns durchtragt. Er ist treu. Er ist treu, der dich ruft. Er, der dich gerufen hat. Amen. Yes. Ich weiß heute mehr denn je, dass Gott sich für mich entschieden hat. Ich habe früher immer gedacht, ich habe mich bekehrt. Mein Zeugnis war auch immer, ich habe mich bekehrt. Und er kann froh sein, dass er mich kriegt hat, der Vogel. Ja? Heute merke ich, wow, Gott sei Dank durfte ich mich bekehren. Boah, Alter, versteht ihr? Natürlich war mir das nicht bewusst, sondern es war Stolz in meinem Herzen, der mir gar nicht bewusst war. Wenn ich früher mein Zeugnis erzähle, war ich so, ja, da war ich. Heute merke ich so, war das wirklich ich? Wenn ich halt so Bilder sehe von früher, oh Mann, ey. Gott ist treu. Halleluja. Sag dir jetzt deinem Herzlein, deiner Seele morgens, wenn du aufstehst, Gott ist treu. Er ist absolut treu. 2. Thessalonicher 3,3. Lies, was hier steht. Aber der Herr, manchmal ist Aberglauben gut. Nicht jeder Aberglauben ist falsch. Amen. Wenn der Teufel kommt und dir sagt, aber, sagst du, ja, es steht geschrieben, aber der Herr ist treu, der wird mich stärken und bewahren vor dem Bösen. Halleluja. Jetzt kannst du dich komplett zurücklehnen, wenn du diesen Vers verstanden hast. Weil Jesus und alle Engel, die singen im Himmel, die rappen. Can't touch this. Verstehst du? Der Teufel kommt und die singen vom Teufel und singen, can't touch this. Kennt ihr das Lied noch? Da kannst du nicht anfassen. Da darf nicht mal in deine Nähe kommen. Selbst da, wo wir denken, der Teufel hat gewütet, das war Promille, was Gott da durchgelassen hat zu dir. Glaubst du das? Das Wesen ist so unfassbar böse, dass wenn der machen könnte, was er will, wärst du schon lange nicht mehr am Leben. Der würde, ohne mit der Wimpern zu zucken, dich töten mit einem Wischwupp. Aber er darf nicht. Und jetzt kommt Psalm 23. Der Herr bereitet einen Tisch im Angesicht Satans. Das sind ja nicht menschliche Feinde. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Jesus bewahrt dich nicht nur, er setzt dich an einen Tisch, deckt den Reich für dich und setzt sich dazu. Und der Teufel sieht es und knirscht mit den Zähnen und regt sich auf, sagt, ich will den platt machen und ich darf nicht. Ich will, dass dem schlecht geht und ich darf nicht. Ich will, dass der Selbstmordgedanken hat und ich darf nicht. Und jetzt sitzt du mit Jesus am Tisch. Wisst ihr, wir verstehen das heute nicht mehr, aber in der Antike, im Altertum war es so, wenn du, je näher du beim König saßt, desto wichtiger warst du. Deswegen sagt Jesus in der Hochzeit, setz dich ganz hinten und wenn der Bräutigam dich vorruft, ist es eine Ehre. Wenn du dich selber vorne hinsitzt und dich selber wichtiger nimmst, als du bist, und er sagt zu dir, bitte steh auf, setz dich weiter hinter, weil jetzt kommen die Ehrengäste, dann wirst du gedemütigt. Versteht ihr, was Jesus macht? Er bereitet einen Tisch für dich alleine, wenn es nur dich gäbe. Setzt sich an diesen Tisch mit dir, um dem Teufel zu zeigen, er ist absolut mit dir. Amen. Und wenn Gott für dich ist, wer kann? Merkt ihr, wie das sich alles miteinander verknüpft? Vers um Vers, um Bibelstelle um Bibelstelle. Wo du hineinkommst in ein Bewusstsein, in ein Christusbewusstsein. Du brauchst keinen Papst, du brauchst keine Kirche. Du hast das Wort. Und du hast den Heiligen Geist in dir, mit dem du versiegelt bist. Das ist genug. Religiöse Leute sagen, das ist nicht genug. Du brauchst noch die Stufen der Erleuchtung, die Stufen der Befreiung und was da draußen alles gibt. Glaub mir, keiner erleuchtet dich mehr als der Heilige Geist. Und keiner befreit dich mehr als der Heilige Geist. Amen. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Er ist ein Gentleman. Er liebt es, dich zu schulen und dich in alle Wahrheit zu führen und zu leiten, dich zu trösten. Mehr wie deine Mama dich trösten kann. Sein Job, wenn du es zulässt. Amen. Er wird dich bewahren. Und er hat dich bewahrt. Und er wird dich stets bewahren vom Teufel. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, du musst nur mal die letzten 80 Jahre oder sagen wir mal seit 45 in Deutschland in die Weltgeschichte schauen, so, was den Deutschen alles verkauft wurde. Wer kann sich noch ans Waldsterben erinnern? Alle Wälder sterben, wir haben bald keinen Sauerstoff mehr. Könnt ihr euch erinnern? Als die Leute gemerkt haben, das stimmt nicht, dann haben sie das Ozonloch gefunden. Das Ozonloch ist so groß, ich weiß noch, da lag ich im Schwimmbad, in der Sonne kam einer, hast du noch nichts gehört vom Ozonloch? Das brutzelt da die Haut weg, boah. Du hast eine Mutter mal, das gibt Krebs. Ja, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Jetzt haben wir die Klimaerwärmung. Unfassbar. Es ist jede Generation. Der Atomkrieg kommt, bau dir einen Bunker. Wisst ihr, der Teufel wird für jede Generation immer wieder was Neues erfinden, wo er mit Angst versucht, in dein Leben zu kommen. Und wenn du die Dinge glaubst, Angst ist der schlechteste Berater, den es gibt. Angst bringt dir gar nichts. Und du darfst Angst mit Furcht nicht verwechseln. Wenn da Krokodile im Teich schwimmen, so 3 Meter lange, und einer sagt, spring rein, und du sagst, nö, ja, du hast Angst, wir sind Schisser. Nein, du hast keine Angst, du hast Furcht, und Furcht ist gesund. Du weißt, große Klappe, Leute mit großer Klappe sind gefährlich. Ja? Die beißen gerne. Ja? Und nur weil ich da jetzt nicht reinspringe und Gemeinschaft mit denen haben will, habe ich keine Angst, sondern ich habe Furcht. Und Furcht ist was Gutes. Denn die Bibel sagt, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Du weißt, da springt man nicht rein. Es gibt so ein super tolles Kurzvideo, so ein Comic. Da stehen zwei Gnus in Afrika und da ist so ein schwarzer Haufen im Wasser. Und da kommen immer so Sprechblasen. Die machen immer Murmur und der Sprechblase steht dann immer Krokodil und der andere Stein, Krokodil, Stein, Krokodil, Stein. Geht es dauernd hin und her. Und dann der, wo immer sagt, Stein geht ins Wasser, Krokodil macht wupp weg. Und das andere, Stein. Hat es nicht verstanden. Ich fand es so witzig, wo ich das gesehen habe. Ja. Nein, wir wissen, wir kennen den Teufel, was er vorhat. Wir wissen genau, was er vorhat, oder? Halleluja. Wo waren wir? 3:3. Ich habe noch drei Stellen, wir haben es gleich geschafft. Hebräer 3, Vers 6. Christus aber war treu. Christus war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Christus war treu. Nicht er ist irgendwann treu, er war treu über Gottes Haus. Und das Gottes Haus, wisst wer? Bist du. Du bist der Tempel geworden. Früher gab es nur einen steinernen Tempel in Jerusalem. Jetzt gibt es ganz viele fleischliche Tempel. Nämlich der Heilige Geist ist da raus und bei dir rein. Amen. Und du bist der Tempel Gottes. Wenn wir Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten, das ist der Punkt. Wir müssen vertrauen und festhalten. Amen. Aber Christus war treu. Er hat alles erfüllt. Christus hat alles, was der Vater sich gewünscht hat, erfüllt. Hinter der Checkliste, wie beim TÜV, ist überall ein Haken. Christus hat alles erfüllt. Es gibt nichts, was du noch tun musst oder müsstest, um Gott zu gefallen. Ist das wahr? Dein eigenes Kind, wie liebst du das? Und warum liebst du das? Weil es dein Kind ist. Oder weil es dem Papa die Pantoffel bringt oder der Mama irgendwas erledigt. Das gehört dazu, aber das ist doch nicht der Grund, warum du es liebst. Seht ihr, wie pervers Religion ist? Religion wird dir niemals sagen, Gott liebt dich, weil du bist nicht gut genug. Du kannst in der Religion nie gut genug werden, sonst brauchst du die Religion nicht mehr. Religion knechtet. Christus ist gekommen, um frei zu machen. Amen. Das ist ein Riesenunterschied. Religion hat immer Vorschriften und Regeln, die du einhalten musst. Und wehe, wenn nicht. Jesus sagt, es ist vollbracht. Deswegen können die Religiösen mit dir und mit mir nichts anfangen, weil die sagen, du mit deiner Freiheit. Ich habe es euch ja erzählt, ich habe mit Pastoren in einer Runde gebetet und ich bete, aber lieber Vater, Halleluja, ich liebe dich, preis dich, so wie ich halt bete, wie ich halt bin. Da kommt der Herr und er hat so, heiliger Vater, der du bist im Himmel, so hat er gebetet, der eine. Ja, doch, du Scheiße, nee, schlimm, X. Schneide ich raus. Halleluja. Gott sei Dank haben wir noch keinen Livestream. Dann kommt er hinterher zu mir her und sagt zu mir, lieber Bruder Thomas, so kann man nicht beten. Man darf nicht so beten, wie du betest. Sei, warum nicht? Du kannst doch nicht Gott deinen Vater nennen. Sei, hast du auch gerade gebetet? Ja, aber da ist auch Distanz noch. Man muss die gesunde Distanz bewahren. Na, ich sag, so rede ich vielleicht, wenn ich adoptiert bin oder mit meinem Stiefvater, aber nicht mit meinem Papa, der mich liebt. Da springe ich auf den Schoß, wie Johannes. Der lag immer bei Jesus an der Brust. Amen. Aber wisst ihr, solange noch Religion dein Bild von Gott betrübt, kannst du das nicht verstehen, dass Gott will, dass du zu Abba, lieber Vater kommst. Religion sagt dir, das erreichst du nicht. Religion hat immer Stufen der Erleuchtung. Und glaub mir, oben ist der Guru, wie der Papst. Und das ist der Einzige, der die Weisheit hat. Alle anderen erreichen das nie. Sonst funktioniert Religion nicht. Und du wirst Menschen treffen in deinem Leben, die verseucht sind von Religion. Und kannst du sie freimachen. Führ sie zu Christus. Mehr brauchen die nicht. Jesus genügt. Jesus alleine genügt. Wisst ihr, nicht die Zöllner und die Huren und die Betrüger und die Mörder haben Jesus gekreuzigt. Nicht die. Es waren die Religiösen. Die Religiösen haben gerufen, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm. Die hatten sich aufgeregt über ihn. Warum? Weil er ihr religiöses System angegriffen hat, beziehungsweise ihnen selber bewiesen hat, dass sie falsch liegen. Und sie haben sich immer aufs Wort berufen. Es steht geschrieben. Und das Wort Gottes steht vor ihnen auf zwei Beinen und sie erkennen ihn nicht. Religion macht blind, aber so richtig. Und wir wollen nicht blind sein, wir wollen sehend sein, oder? Halleluja. Hebräer 10, 23, die vorletzte. Und auch hier nochmal geht es um deinen Glauben. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Jede Verheißung in der Bibel, jede Zusage, jede Verheißung gehört dir. Aber du musst sie abbuchen. Du musst sie abheben, verstehst du? Es nützt nichts, wenn Gott dir 1 Million auf dein Konto überweist und du überall rumlaufst und sagst, ich bin bettelarm. Genau das wirst du leben, die nächsten 30 Jahre wirst du bettelarm sein. Warum? Weil du nicht abhebst. Gott hat seinen Teil erfüllt. Amen. Es gibt eine wahre Geschichte von einer Frau, die war Häuptlingsfrau in Brasilien im Dschungel. Und dann haben sie da einen Teil vom Land verkauft. Und da hat sie 1 Million dafür gekriegt. Und da haben sie ihr eine Urkunde geschickt, für dass das Geld auf der Bank ist und sie die Besitzerin ist von dem Geld. Da sie nicht lesen konnte, hat sie das Ding an die Wand gehängt, weil sie dachte, es sieht schön aus. Haben sie Bodenschätze gefunden. Na, irgendwann kam einer und sagt, boah, Alter, du bist ja Millionärin. Sagt sie, nee, das ist meine Hütte hier. Sagt er, ja, du hast ja Geld auf der Bank, Wahnsinn. Ja, was, ich weiß nicht, was da steht. Und dann hat sie es begriffen, was da steht, und hat gedacht, Mensch, war ich doof. Ich hätte schon so viel Gutes tun können über all die Jahre und so vielen Menschen helfen, wenn ich nur verstanden hätte, was mir gehört. Und da habe ich gedacht, wo ich das gehört habe, eine wahre Geschichte. So geht es vielen Christen. Alles, was Christus hat, er hat gesagt, alles, was mein ist, ist dein. Und er betet es sogar im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Vater, alles, was mein ist, ist dein. Und ich habe es ihnen was? Gegeben. Aber wir nehmen es nicht. Oder zu selten. Ich hoffe, das ist mein größter Wunsch, dass wenn ich in die Ewigkeit gehe, dass da nichts mehr ist, was ich nicht abgebucht habe. Das ist mein Wunsch. Ich spüre, das sind noch Dinge, die muss ich holen. Da bin ich dabei. Aber das ist ein Lernprozess. Amen. Wo wir durchgehen. Wir werden es lernen. Wir schaffen das. Und hier geht es ums Sprechen. Merkt ihr das? Schreibt ihr es von mir aus drunter. Das Festhalten eines Bekenntnisses. Was du bekennst, das bist du. Ist das richtig? Schau dir einen Fußballfan an. Frag den, was ihm wichtig ist. Nach 10 Minuten bist du 100%ig sicher, hätte ich ihn lieber nicht gefragt. Weil der nur von Schalke labert oder von Borussia oder von Bayern München und denkt so, oh, ich hab's verstanden, jetzt ist gut, komm mal wieder runter. Nein, wow, und aber wir sollten auch so sein. Wir sollten ein Bekenntnis haben, wo wir sagen, wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Wo du dich selber disziplinierst und dir selber das Wort predigst. Amen. Ich glaube, das ist wichtig. Da will uns der Heilige Geist hinhaben. Lasst uns festhalten, nicht loslassen. Festhalten heißt festhalten, nicht loslassen. Amen. Wer macht das für uns? Niemand. Wir müssen es selber lernen. Festzuhalten, uns zu disziplinieren und zu sagen, nein, Gott ist für mich, er liebt mich, er ist treu, er wird mich nie verlassen noch versäumen. Amen. Und das ist meine letzte Bibelstelle, Matthäus 28, 20. Und da sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist so eine absolut gigantische Zusage, die mich schon ganz oft mega getröstet hat. Wo ich gespürt habe, wow, Jesus ist bei mir. Er hat es gesagt. Er wird mich nicht verlassen noch versäumen. Amen. Er ist in den schlimmsten, in den schwärzesten Stunden bei mir. Aber er möchte auch gerne in den fröhlichen Stunden bei mir sein, wo es mir gut geht. Amen. Das ist ein echter Freund, mit dem du die guten Stunden teilst, aber auch die traurigen Stunden. Stimmt das? Wir sind oft dazu geneigt, immer nur bei den traurigen Stunden zu Jesus zu gehen. Sagen, Herr, hilf mir schon wieder. Warum teilen wir nicht auch die guten Stunden mit Jesus? Wo wir gut drauf sind, wo wir ihn preisen, wo wir ihn loben. Amen. Weißt du, ein Anbeter wirst du nicht, wenn es dir nicht gut geht. Ein Anbeter wirst du dann, wenn es dir gut geht und du alle Ehre ihm gibst und dich disziplinierst und sagst, ich bin heute gut drauf, ich kann jetzt alles Mögliche machen, aber ich nehme jetzt Zeit für den Herrn und ich danke ihm für alles. Da lernst du das. Soldaten lernen nicht Soldat sein im Krieg, da ist es zu spät. Die lernen im Frieden zu kämpfen, dass wenn der Kampf kommt, dass sie trainiert sind. Und so ist es mit uns Christen. Wir müssen in den Zeiten, wo es uns gut geht, lernen. Du musst in den Zeiten, wo du gesund bist, wo du keine Krankheit hast, deinen Glauben entwickeln, dass Heilung dir gehört. Dass wenn die Krankheit an die Türe klopft, du stehen bleibst und das Feld behältst. Amen.
Leute, ich könnte euch jetzt auch sagen, geht zum Aldi, da ist die Woche Heilung und Glauben im Dreierpack. Nehmt euch ein paar mit. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ja, wahrscheinlich. Da stehen sie dann Schlange. Wenn du heute Morgen verstanden hast, dass Gott treu ist, absolut treu. Wie treu? Wie viel Prozent? 100%, total, komplett. Es gibt nichts, was dich von ihm trennen kann. Wenn du jetzt rausgehen würdest und würdest ein Massaker anrichten, 100 Leute erschießen, Gott liebt dich noch genau gleich, wie bevor du das getan hast. Wir verstehen das nicht. Ist auch nicht, dass du jetzt raus... Thomas hat gesagt, ne? Dass du jetzt ein Massaker... Habe ich nicht gesagt. Ich will dir damit nur sagen, der Vater liebt dich durch und durch. Und das bewahrt uns, das, ich glaube, wenn wir das verstanden haben, bewahrt es uns vor Verdammnis. Es bewahrt uns vor Depression. Es bewahrt uns vor Traurigkeit. Wisst ihr, Depression und Traurigkeit fängt ja immer mit den Gedanken an. Wenn du denkst, der Monat ist länger als das Geld, dann fängst du an zu zweifeln und dann geht der Prozess los. Richtig? Oder du warst beim Arzt und sie sagt, sie haben da so einen schwarzen Fleck auf der Lunge. Vielleicht war das Gerät kaputt, aber bei dir läuft ein Prozess. Du sagst entweder schwarzer Fleck hin und her, in Jesu Wunden bin ich geheilt. Oder du sagst, oh je, Schatz, der Arzt hat gesagt, das ist ein schwarzer Fleck. Was macht man, wenn das Krebs ist? Und dann geht der Prozess los. Dann wird es, je länger das dauert, desto schwieriger wird es. Ist das richtig? Ist so interessant. Du musst mal einen blauen Müllsack abends an die Kreuzung stellen. Wenn der nicht heute noch abgeholt wird, stehen morgen 3 Säcke. Übermorgen 10. In einer Woche 15. Oder Sperrmüll. Das vermehrt sich plötzlich. Keiner weiß wie. Aber das vermehrt sich. So sind auch Bakterien. So ist Zweifel. So ist Bitterkeit. Und all diese Dinge, wenn wir nicht sofort einen Stopp setzen. Und ich bin da dran im Prozess und ich glaube ihr auch, wo wir lernen, schnell Stopp zu sagen. Auch wenn irgendein wildes Tier kommt. Ich hatte mal einen Specht, der hat sich unser Haus rausgesucht als sein Wohnsitz. Und wir hatten so 20 Zentimeter Dämmung, da fing der an, da Löcher reinzupicken. Dann habe ich versucht, den wegzubeten, es ging nicht, dann hat er eine Ladung Blei auf den Ranzen gekriegt. Das hat dann geholfen. Aber ich habe gemerkt, je länger der da rumpickt, desto schlimmer wird's, weil der konnte sich nicht für ein Loch entscheiden. Und dahinter kam Beton. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Du musst den Anfängen wehren und die hört nicht auf zu picken. Und irgendwann ist deine ganze Fassade kaputt und es kostet richtig Geld. Wegen einem kleinen Specht. Und so ist es im Geist auch. Der Teufel kommt manchmal mit einem kleinen Gedanken. Keiner hat dich lieb. Sein Lieblingsding. Stimmt es? Aber die Aussage stimmt nicht, oder? Die Aussage stimmt nicht. Keiner hat dich lieb. Es gibt mindestens 3, die dich lieb haben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die lieben dich alle 3, weil die sind 1. Der Vater kann nicht sagen, ich liebe den Thomas. Und der Heilige Geist sagt, aber ich mag den gar nicht. Er geht nicht, weil die sind 1. Wenn Gott dich liebt, liebt er dich durch und durch. Immer wenn ich solche Sachen predige, spüre ich, wie der Heilige Geist sich freut. Ich spüre einfach, wie er mir sagt, Thomas, hör nicht auf. Ich könnte noch 2 Stunden weiter. Für euch wird es dann hart. Weil euch geht's dann, jetzt haben wir es aber verstanden, jetzt kann er mal aufhören. Aber manchmal ist es wie Schnitzelklopfen. Manchmal ist ein Wort Gottes, eine Bibelstelle oder eine Botschaft, die uns der Herr gibt, ist manchmal wie Schnitzelklopfen. Das ist ziemlich zäh. Musst du immer wieder hören, immer wieder dich selber disziplinieren, immer wieder dich dran erinnern und dich disziplinieren, zu sagen, wow. Und zum Schluss sage ich euch ein Geheimnis, was ich oft erzähle. Freiheit braucht Disziplin. Wir sind hier eine Gemeinschaft und ich werde meinen Kurs nicht ändern, auch wenn man öfters enttäuscht wird, auch wenn öfters mal Rückschläge sind. Ich werde meinen Kurs nicht ändern der Freiheit. Freiheit braucht Disziplin. Amen. Jede Diktatur, da brauchst du keine Disziplin. Im Dritten Reich, bei den Chinesen, in der DDR wurden Kinder nicht gefragt, ob sie Sportler werden wollen. Die wurden gezwungen, heute noch in China. Wir werden geguckt, wer hat Talent? Bub, du wirst jetzt Sportler. Wir wollen Medaillen sehen, weil wir besser sind wie die anderen. Und auch in Gemeinden, wo sowas herrscht, da brauchst du keine Disziplin. Da wird geguckt, wer kann schön singen, ob das gesalbt ist oder nicht. Bub, du kommst ins Lobpreisteam. Ja, die Olle ist voller Hass und Bitterkeit. Die steht da vorne, hat das Mikro, da wird es ganz schlechtes und schwarzes Loch. Wenn du da zu Gast bist, dann machst du und zieht die ganze Freude weg. Aber Hauptsache, die Tante da vorne singen, weil sie eine schöne Stimme hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist nicht der Punkt. Freiheit braucht Disziplin. Ich werde euch hier nie Lasten auferlegen und sagen, du musst, selbst wenn ich manchmal sage, du musst. Aber du weißt immer, du darfst. Du selber triffst die Entscheidung, ja, ich nehme das jetzt an oder das ist alles Blödsinn, was der sagt. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, baust du dein Leben. Du baust dein Leben. Ich habe früher immer andere Leute angeklagt. Meine Eltern zuerst, mein Arbeitgeber. Immer war jemand schuld, weil es mir so schlecht geht. Ist das die Wahrheit? Nee, ich bin schuld. Selbst wenn ich die schlimmsten Eltern der Welt gehabt habe, habe ich jetzt Gott. Der allermächtigste Gott, der ist für mich. Ich habe keine Ausrede mehr. Ich kann nicht mehr sagen, ich kann das nicht, ich habe das nicht, weil ich kann und ich habe. Amen. Ich blockiere mich selber, indem ich dummes Zeugs rede. Versteht ihr? Hiob wusste nichts. Hiob ist das älteste Buch in der Bibel. Hiob wusste nichts von der Existenz des Teufels. Und er sagte, Gott hat gegeben, Gott hat's genommen. Reden heute noch viele. Das ist der Lieblingsspruch in der Welt. Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Nein, wer hat's gegeben? Gott, wer hat's genommen? Der Teufel. Und am Ende lesen wir, als Hiob erkannte, wer sein wirklicher Feind war, sagte Hiob, ich habe dummes Zeugs geredet. Wir auch manchmal, oder? Wir machen alle schuldig für den Missstand in unserem Leben, dabei sind wir selber unser größter Dirigent. Wir fahren. Es gibt manchmal schlechte Straßen, ja, aber es ist nicht die Frage, ob die Straße schlecht ist, sondern ob du irgendwann mal ankommst. Das ist die Entscheidung, die du triffst. Ob du stehen bleibst und sagst, ich fahre nicht mehr, weil die Straße schlecht ist, oder du sagst, okay, die Straße ist schlecht, dann fahren wir halt ein bisschen langsamer, aber wir fahren. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Amen. Wir haben manchmal Menschen in unserem Leben, die sind schwierig, die verletzen uns, die enttäuschen uns. Manchmal probiert man auch was und es funktioniert nicht. Hey, das ist, da geht doch die Welt nicht davon unter. Edison, der die Glühbirne erfunden hat, dann haben sie gefragt, glaub 462 Versuche oder bis das dann ging, ich weiß es gar nicht mehr genau, muss mal wieder lesen, haben sie gefragt, ob er nicht wahnsinnig geworden ist, das 462 Mal zu probieren. Sagt er, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe 462 Methoden gefunden, wie es nicht funktioniert. Und das ist der Unterschied zwischen dem Erfolgreichen und dem Nicht-Erfolgreichen. Der Erfolgreiche gibt nicht auf und der Nicht-Erfolgreiche hat schon verloren, weil er aufgegeben hat. Ja? Und das ist die Frage, die du nur dich selber beantworten kannst. Gehst du weiter mit dem Herrn? Sagst du ja auch zu den Schwierigkeiten, ja auch zu den Herausforderungen? Du weißt, dass er treu ist in deiner Berufung, dass selbst wenn du untreu wirst, wird er nicht untreu. Er bleibt treu, egal was passiert. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Er wird niemals seine Meinung ändern, auch wenn du gerade was ganz anderes spürst. Leute, wir müssen so aufpassen mit den Emotionen. Emotionen sind nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Amen. Wir haben gelesen, er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Weißt du, manchmal fühlen wir uns einsam, manchmal fühlen wir uns verlassen. Manchmal spüren wir Dinge, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott wird dich niemals verlassen noch versäumen. Punkt. Und da musst du aufstehen im Glauben und deiner Seele und deinem Herzlein sagen, Gott wird mich nie verlassen und versäumen. Und ihr blöden Gefühle, ihr geht jetzt raus, wo auch immer ihr hergekommen seid. Und dann merkst du auf einmal, sofort lässt's nach. Du brauchst keine Seelsorge. Ey, ihr glaubt nicht, wie oft ich Diskussionen mit Pastoren habe. Thomas, machst du Seelsorge? Sag ich, nein, ich besorge es keiner einzigen Seele. Ich besorge es deinem Geist. Ich predige dir das Wort Gottes. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Und wenn dein Geist herrscht im Leben, wenn du herrschst im Leben an Christi statt, dann bringst du deine Seele in die Unterordnung des Geistes. Und dann ist es super, dann herrschst du im Leben. Wenn du in der Seele bist, ist Katastrophe. Leute, ich merke hier Menschen, die anfangen, das zu glauben und zu leben. Ihr werdet frei, ich sehe das. Ihr könnt über jede Verletzung lachen und Beleidigung, das prallt an euch ab. Das ist der geistige Teflonanzug. Der Teufel wirft sein Hundehäufchen und es macht Platsch und dann fällt es runter und es haftet nichts. Antihaft. Ja, da ist, wo ich hin will. Ich will nicht mehr im Waschbusiness sein und jetzt auch mal. Ich habe keinen Bock mehr auf seine Hundehäufchen. Geistlicher Teflonanzug, bub und ab, weg. Amen. Und das macht frei. Das ist so schön, wenn du frei bist, wenn Dinge dich nicht mehr verletzen, beleidigen. Und wir sind noch Menschen mit dem Herzelein. Ja, mir tun manche Dinge auch weh. Aber ich habe mich entschieden, immer zu Christus zu gehen und es mit ihm zu bereinigen. Und er geht ruckzuck. Ruckzuck geht der Druck und die Last weg. Manchmal dauert es länger, aber Gott ist treu. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Vater, ich bete, dass diese Menschen durchbrechen in dem Bewusstsein, dass du absolut treu bist. Dass du deine Meinung niemals änderst, sondern dass dein Wort ein Ja und ein Amen ist für die Ewigkeit. Papa, ich danke dir auch für die, die im Internet reinhören, die CD bekommen. Vater, ich danke dir für jeden, der diese Botschaft hört. Und ich bete, dass die Herzen ganz frei werden. Frei von jedem Ballast, von jeder Kette, von jedem Gummiband, von jeder Schnur, die der Teufel um ihr Gemüt gelegt hat, um ihr Gewissen, um ihr Herz, um ihre Seele. Jesus, du hast gesagt, du willst, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Du willst, dass wir frei sind. Zur Freiheit sind wir berufen. Und wir herrschen im Leben an Christi statt. Vater, ich sage im Namen Jesus Christus von Nazareth, jede Lüge unter meine Füße, jede Anklage unter meine Füße, jede Verdammnis unter meine Füße, jede Verletzung und jede Beleidigung unter meine Füße. Halleluja. Und ich bin frei und ich herrsche und mir geht es gut. Halleluja. Der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und danke, Jesus, dass ich die Vollmacht habe. Danke, dass du mir durch deinen Geist Vollmacht gegeben hast. Über alle Macht des Feindes. Halleluja. Und wir kennen seine Tricks, wir kennen seine Pläne, wir kennen seine Hundehäufchen. Und danke, dass wir da nicht mehr reintreten. Danke, dass wir nichts mehr damit zu tun haben. Und danke, dass wir frei sind in Christus Jesus, in dieser herrlichen Freiheit, die nur du geben kannst. Danke, Jesus, Herr. Danke, dass wir in der Lage sind, all unseren Schuldigern zu vergeben, sie frei und loszusprechen, zu ihnen zu sagen, sie sind uns nicht schuldig.